stell dir mal ganz kurz die majestätischen Chöre von Händels Oratorium vor. Also diesen Moment, wenn sie aus voller Kehle »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« schmettern.
Ein echter Gänsehautmoment.
Absolut. Man sieht quasi einen gewaltigen Raum vor sich, der von Licht durchflutet ist, das durch bunte, erhabene Kirchenfenster fällt. Es ist rein, es ist triumphierend, es ist irgendwie der ultimative Sieg des Lichts über die Dunkelheit.
Ja, das ist das Bild, das wir alle sofort im Kopf haben.
Genau. Und jetzt lösch dieses Bild mal komplett aus deinem Kopf. Streich's einfach.
Komplett streichen, ja?
Ersetze es durch einen blutenden, völlig isolierten Mann, der im Staub auf einem, stinkenden Misthaufen sitzt und sich mit einer scharfen Tonscherbe die eiternde Haut vom Körper kratzt.
Ein ziemlich brutaler Kontrast.
Das ist der wahre, ungeschönte Ursprung dieses berühmten Satzes. Und in unserer heutigen Analyse werden wir genau dorthin gehen. Schön, dass du heute dabei bist und die Neugier mitbringst, dich mit uns jenseits der glänzenden Oberfläche an die wirklich komplexen alten Texte heranzuwagen.
Es wird auf jeden Fall eine spannende Reise.
Das glaube ich auch. Heute nehmen wir uns nämlich die Aufzeichnungen und Notizen des Gelehrten Dr. John Walton vor. Der hat sich das Buch Hiob, genauer gesagt Kapitel 19, Vers 25, extrem detailliert vorgenommen.
Ein Vers, den fast jeder schon mal gehört hat.
Eben. Unsere Mission für diese Entdeckungsreise ist also herauszufinden, was dieser Satz in seinem ursprünglichen, historischen und literarischen Kontext tatsächlich bedeutet. Und ich warne dich da draußen am besten gleich vor. Wir werden heute sehr wahrscheinlich alles, was dir die Popkultur, die Musikgeschichte und vielleicht auch der traditionelle Religionsunterricht über diesen Vers beigebracht haben, dekonstruieren müssen.
Oh ja, da bleibt kein Stein auf dem anderen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wo genau in Hiobs Leben befinden wir uns eigentlich, wenn er diesen verzweifelten Satz in die Welt schreit?
Um die absolute Tiefe dieser Verzweiflung zu begreifen, müssen wir uns als erstes von der modernen Idee lösen, dass Hiob hier eine Art spirituelle Erweckung durchlebt.
Also kein Erleuchtungsmoment.
Nein, überhaupt nicht. Dr. Whartons Notizen verdeutlichen sehr klar, dass Hiob sich nicht in einer inneren Sinnkrise befindet, die man einfach mit ein paar Gebeten oder einem Gottesdienst lösen könnte. Er sieht sich vielmehr mitten in einem knallharten metaphorischen Gerichtsverfahren.
Ein Gerichtsverfahren, okay.
Genau. Hiob wurde einer schrecklichen, in seinen Augen völlig unbegründeter Ungerechtigkeit ausgesetzt. Die Prämissen sind dir als Kenner der Materie sicher vertraut. Er hat seine Kinder verloren, seinen gesamten Besitz und seine physische Gesundheit.
Alles weg.
Alles weg. Aber das wirklich Perfide an dieser Situation ist das Verhalten seiner sogenannten Freunde. Die sitzen da um ihn herum und fungieren faktisch als Ankläger.
Weil sie ihn beschuldigen, selbst schuld zu sein, richtig?
Ganz genau. In ihrer theologischen Logik, also der des antiken Nahen Ostens, bestraft die Gottheit ausschließlich die Bösen. Wenn Hiob also derart leidet, muss er heimlich schreckliche Sünden begangen haben. Das ist für sie reine Mathematik.
Aber Hiob sieht das anders.
Hiob weiß mit absoluter Sicherheit, dass er unschuldig ist. Er sucht also in Kapitel 19 keinen Priester, keinen Therapeuten und auch keinen spirituellen Tröster. Er sucht, ganz pragmatisch und juristisch gesprochen, eine rechtliche Vertretung. Einen Anwalt, der seine Akte in die Hand nimmt und sagt, ich übernehme diesen Fall.
Einen Verteidiger für den monumentalsten Gerichtsprozess der Menschheitsgeschichte sozusagen. Hiob gegen Gott. Das ist eine völlig andere Perspektive. Die brennende Frage ist dann logischerweise, wer um Himmels Willen könnte diesen Job überhaupt übernehmen?
Eine sehr gute Frage.
Unsere Quellen präsentieren uns da verschiedene Theorien der historischen und theologischen Forschung. Die erste Theorie, die Dr. Walton aufgreift, stammt von dem angesehenen Kommentatoren D.J. Clines. Und die ist geradezu literarisch abstrakt.
Ja, Clines hatte einen sehr poetischen Ansatz.
Total. Clines argumentiert nämlich, dass dieser Erlöser oder Anwalt gar keine physische Person ist. Hiob ist derart in die Enge getrieben, dass er seinen eigenen Schrei nach Gerechtigkeit personifiziert.
Mhm.
Es ist die Vorstellung, dass Hiobs unschuldiger Schrei sich quasi von ihm löst, im Kosmos stehen bleibt und als eigenständiger Zeuge für ihn weiterkämpft. Selbst wenn Hiob selbst längst zu Staub zerfallen ist. Das hat schon eine gewisse poetische Wucht, finde ich.
Es hat eine unglaubliche poetische Wucht. aber eben auch eine niederschmetternde Einsamkeit.
Wie meinst du das?
Naja, wenn dein einziger Zeuge dein eigener verhallender Schrei in der Leere des Universums ist, dann unterstreicht das ja nur die absolute Abwesenheit jeglicher realer Hilfe.
Stimmt, das ist eigentlich total deprimierend.
Genau deshalb neigen viele traditionelle Ausleger zu einer zweiten Theorie. Sie sehen Gott selbst in der Rolle dieses Anwalts.
Gott als Hiobs Anwalt?
Ja, die Idee ist, dass Hiob über den aktuellen, strafenden Gott hinweg an einen zukünftigen, rettenden Gott appelliert. Eine Art Spaltung des göttlichen Wesens in Ankläger und Verteidiger.
Moment, aber wenn wir das juristische Bild des antiken Rechtswesens ernst nehmen, stößt diese Interpretation doch sofort an unüberwindbare logische Grenzen, oder? Ein Vermittler kann doch rein rechtlich nicht identisch mit einer der Streitparteien sein.
Exakt.
Hiob erhebt ja Klage gegen Gott. In Hiobs Augen ist Gott der Architekt dieser Ungerechtigkeit. Oder zumindest derjenige, der den Plan brutal absegnet.
Richtig.
Das hat mich beim Lesen der Notizen so fasziniert, weil es die Absurdität dieser zweiten Theorie so wahnsinnig greifbar macht. Das ist ja exakt so, als würdest du in der heutigen Zeit deinen Chef wegen systematischer Schikane, Mobbing und, sagen wir, unberechtigter Kündigung verklagen und dann stehst du vor dem Arbeitsgericht und bittest allen Ernstes denselben Chef, dein Anwalt in diesem Prozess zu sein. Das ergibt absolut keinen Sinn.
Das ist ein sehr treffendes Bild. Die juristische Logik schließt Gott als Verteidiger in diesem spezifischen Fall zwingend aus.
Hiob mag zwar am Ende seiner Kräfte sein, er mag physisch gebrochen sein, aber sein brillanter Verstand funktioniert noch. Er weiß, dass er eine dritte, unabhängige Partei braucht.
Genau das zwingt uns, die dritte und kulturhistorisch plausibelste Option zu betrachten: einen menschlichen Verwandten.
Aha.
Dr. Walton legt großes Gewicht auf den spezifischen hebräischen Begriff, den Hiob hier verwendet und der in unseren Bibeln fast immer mit dem theologisch stark aufgeladenen Wort Erlöser übersetzt wird.
Aber das Wort bedeutet eigentlich etwas anderes.
Ja, das hebräische Wort lautet Goel. Und ein Goel war im alten Israel alles andere als eine theologische Märchenfigur. Es handelte sich um eine extrem wichtige soziorechtliche Institution.
Okay, erklär uns das mal genauer.
Der Goel war zwingend der nächste männliche Verwandte, dessen absolute rechtliche Pflicht es war, für die Rechte und den Schutz der Familie oder des Clans einzutreten. Das war sozusagen das soziale Sicherheitsnetz der Antike.
Also kein Typ aus den Wolken, sondern handfeste Familienbande.
Ganz genau. Wenn jemand verarmte und sein angestammtes Land an Fremde verkaufen musste, war es die Pflicht des Goel, dieses Land zurückzukaufen. Wenn ein Familienmitglied in die Sklaverei verkauft wurde, um Schulden zu tilgen, kaufte der Goel ihn frei.
Krass.
Und im schlimmsten Fall, wenn jemand ermordet wurde, trat der Goel als Bluträcher auf. Es war also eine Person, die mit voller rechtlicher und gesellschaftlicher Autorität ausgestattet war, um ein Unrecht, das der Familie angetan wurde, mit allen Mitteln wieder gut zu machen.
Aber Moment mal, wenn der Goel zwingend der nächste Verwandte sein muss, also jemand aus dem innersten Kreis der Familie, dann hat Hiob doch ein gewaltiges praktisches Problem.
Welches meinst du?
Ja, niemanden mehr. Wenn man die Kapitel davor liest, wird einem erst das ganze psychologische Grauen seiner Situation bewusst. Seine Frau rät ihm, Gott zu verfluchen und zu sterben. Seine Brüder, seine Bekannten, selbst seine Hausangestellten verabscheuen ihn.
Ja, er ist völlig isoliert.
Er schreibt ja selbst, dass sein Atem seiner Frau zuwider ist. Diese Tür ist doch komplett zugeschlagen. Aus seiner irdischen Familie wird niemand mehr vortreten, um seine Akte in die Hand zu nehmen.
Du triffst da exakt den Kern von Hiobs psychologischer Vernichtung. Die Abwesenheit des Goel auf irdischer Ebene ist kein kleines Detail. Es ist die absolute Katastrophe.
Weil er ohne den Clan nichts ist?
Richtig. In der antiken Welt war der Clan, die Großfamilie, deine einzige Identität und dein einziger Schutz. Außerhalb des Clans warst du rechtslos. Dass sich alle von ihm abwenden, weil sie ihn für von Gott verflucht halten, bedeutet, dass er aus dem sozialen Konstrukt der Menschheit ausgestoßen wurde.
Wahnsinn.
Es gibt später im Buch, ab Kapitel 32, noch das Auftauchen eines jungen Mannes namens Elihu, der sich gewissermaßen selbst für eine Art Anwaltsrolle aufdrängt.
Aber der hilft ihm auch nicht, oder?
Nein, Elihu disqualifiziert sich sofort selbst. Er ist ein junger Heißsporn, der nicht Hiobs Rehabilitation im Sinn hat. Er will schlichtweg Gottes Ehre verteidigen und Hiob moralisch belehren.
Ah, okay.
Elihu ist kein Goel. Er ist nur ein weiterer, arroganter Ankläger in neuem Gewand. Die irdischen Optionen sind damit restlos erschöpft.
Wenn also die personifizierte Stimme zu abstrakt ist, Gott als Gegenpartei ausfällt und der irdische Clan zerbrochen ist, wo richtet ein Mann, der auf der Erde absolut alles verloren hat und buchstäblich im Staub sitzt, seinen Blick hin?
Er richtet seinen Blick nach oben. Er transzendiert die irdische Rechtsprechung. Da die menschlichen Gerichte und der irdische Clan versagt haben, verlagert Hiob seine Hoffnung in die himmlische Sphäre. Wir betreten gedanklich den göttlichen Gerichtssaal.
Okay, das klingt episch.
Dr. Walton legt anhand vergleichender Studien des antiken Nahen Ostens überzeugend dar, dass Hiob einen Fürsprecher aus dem sogenannten göttlichen Rat sucht.
Der göttliche Rat. Für moderne Ohren klingt das fast wie eine himmlische Aufsichtsratssitzung, in der Engel mit Aktenkoffern herumlaufen. Wie genau stellte man sich das in der Antike vor?
Diese Vorstellung eines himmlischen Rates war in der gesamten mesopotamischen und kananäischen Welt tief verwurzelt. Man stellte sich die Sphäre der Götter als eine Art große Versammlung vor.
Also viele Götter, die diskutieren.
Genau. Im babylonischen oder ugaritischen Weltbild war dieser Rat oft chaotisch, die Götter stritten sich, logen und betrogen. Die israelitische Vorstellung, wie wir sie im Alten Testament finden, adaptiert dieses Bild zwar, strukturiert es aber streng hierarchisch.
Also einer ist der Boss?
Ja, Gott thront als absoluter Souverän, als König. Aber er ist umgeben von himmlischen Wesen, Engeln, Verwaltern, sogenannten Söhnen Gottes. Das ist der Ort, an dem die großen kosmischen Beschlüsse gefasst, Schicksale besiegelt und, ganz wichtig, Gericht gehalten wird.
Verstehe. Hiobs Kalkül ist also verzweifelt, aber logisch. Er hofft, dass irgendwo dort oben, in diesem gewaltigen Rat, wenigstens ein einziges Wesen sitzt, das sieht, welch ein himmelschreiendes Unrecht hier unten auf der Erde geschieht.
Ganz genau.
Ein Wesen, das aufsteht, gegen den Strom schwimmt und sagt, ich erhebe Einspruch. Dieser Mann namens Hiob ist vollkommen unschuldig. Ich trete als sein Goel auf.
Und das Tragische ist ja, dass Hiob für diese Idee sogar von seinen eigenen Freunden noch verhöhnt wird. Eliphas schießt das in den Kapiteln 5 und 22 ja völlig ab.
Ja, der macht ihn richtig runter.
Er sagt quasi, mach dich nicht lächerlich. Glaubst du ernsthaft, irgendein mächtiges Wesen aus dem göttlichen Rat würde sich für dich, ein kleines, sterbliches, sündiges Staubkorn, gegen den allmächtigen Gott stellen?
Er leugnet also nicht, dass dieser Rat existiert?
Nein, überhaupt nicht. Er leugnet nur, dass Hiob dort auch nur den Hauch einer Chance auf Gehör hätte.
Aber hier müssen wir auf eine unglaubliche, bittere Ironie zu sprechen kommen, die die Quellen so schön herausarbeiten. Hiob sucht im göttlichen Rat nach seinem Rettungsanker. Aber er ahnt nicht im Geringsten, was wir als Leser bereits aus den ersten beiden Kapiteln wissen.
Was hier wirklich faszinierend ist und zugleich die dramatische Fallhöhe des gesamten Buches ausmacht, wir als Leser haben den metaphorischen Blick hinter den Vorhang geworfen.
Wir wissen, was da oben abgeht.
Wir wissen von dieser Ratssitzung, der göttliche Rat hat getagt und es war ausgerechnet ein Mitglied genau dieses Rates, das Hiobs Vernichtung erst in Gang gesetzt hat.
Der Satan, richtig.
Ja, wir kennen diese Figur als den Satan, aber wir müssen hier wahnsinnig aufpassen, nicht das mittelalterliche Bild des Teufels mit Pferdefüß und Hörnern hineinzulesen.
Nein, überhaupt nicht. Er leugnet nur, dass Hiob dort auch nur den Hauch einer Chance auf Gehör hätte.
Aber hier müssen wir auf eine unglaubliche, bittere Ironie zu sprechen kommen, die die Quellen so schön herausarbeiten. Hiob sucht im göttlichen Rat nach seinem Rettungsanker. Aber er ahnt nicht im Geringsten, was wir als Leser bereits aus den ersten beiden Kapiteln wissen.
Was hier wirklich faszinierend ist und zugleich die dramatische Fallhöhe des gesamten Buches ausmacht, wir als Leser haben den metaphorischen Blick hinter den Vorhang geworfen.
Wir wissen, was da oben abgeht.
Wir wissen von dieser Ratssitzung, der göttliche Rat hat getagt. Und es war ausgerechnet ein Mitglied genau dieses Rates, das Hiobs Vernichtung erst in Gang gesetzt hat.
Der Satan, richtig.
Ja, wir kennen diese Figur als den Satan. Aber wir müssen hier wahnsinnig aufpassen, nicht das mittelalterliche Bild des Teufels mit Pferdefuß und Hörnern hineinzulesen. Nein, überhaupt nicht. Er leugnet nur, dass Hiob dort auch nur den Hauch einer Chance auf Gehör hätte.
Aber hier müssen wir auf eine unglaubliche, bittere Ironie zu sprechen kommen, die die Quellen so schön herausarbeiten. Hiob sucht im göttlichen Rat nach seinem Rettungsanker. Aber er ahnt nicht im Geringsten, was wir als Leser bereits aus den ersten beiden Kapiteln wissen.
Was hier wirklich faszinierend ist und zugleich die dramatische Fallhöhe des gesamten Buches ausmacht: Wir als Leser haben den metaphorischen Blick hinter den Vorhang geworfen.
Wir wissen, was da oben abgeht.
Wir wissen von dieser Ratssitzung, der göttliche Rat hat getagt. Und es war ausgerechnet ein Mitglied genau dieses Rates, das Hiobs Vernichtung erst in Gang gesetzt hat.
Der Satan, richtig.
Ja, wir kennen diese Figur als den Satan. Aber wir müssen hier wahnsinnig aufpassen, nicht das mittelalterliche Bild des Teufels mit Pferdefuß und Hörnern hineinzulesen.
Das ist ein häufiger Fehler.
Absolut. Das hebräische Wort Ha-Satan ist in diesem frühen Text noch gar kein Eigenname, sondern ein Titel, eine Funktion. Es bedeutet wörtlich der Herausforderer, der Widersacher oder eben der Ankläger.
Wie ein Staatsanwalt.
Exakt. Es ist eine Art himmlischer Staatsanwalt, dessen Job es ist, die Schwachstellen im System zu finden. Dieser Herausforderer trat vor Gott und hinterfragte Gottes gesamte Ordnung. Er behauptete, Hiob liebt dich doch nur transaktional. Er ist nur fromm, weil du eine Hecke um ihn gebaut hast und ihn beschützt.
Nimm ihm alles und er wird dir ins Angesicht fluchen.
Daraufhin gab Gott gewissermaßen die Erlaubnis für dieses grausame Experiment.
Das heißt, ein Mitglied des himmlischen Rates ist tatsächlich schon längst in Hiobs Fall involviert, aber eben nicht als der rettende Goel, den Hiob so verzweifelt sucht, sondern als der auslösende Ankläger der gesamten Katastrophe. Hiob starrt in den Himmel und fleht um einen Retter aus genau dem Gremium, das den Beschluss zu seiner Zerstörung gefasst hat.
Es ist unfassbar tragisch.
Das ist so krass. Aber hier muss ich jetzt wirklich mal kritisch reingrätschen. Das hat mich beim Studieren der Quellen einfach nicht losgelassen. Nehmen wir mal an, Hiobs Wunsch geht tatsächlich in Erfüllung.
Okay, spielen wir das mal durch.
Er bekommt diesen himmlischen Staranwalt. Sie ziehen vor das göttliche Höchstgericht, präsentieren die Beweise und Hiob gewinnt. Er beweist, zweifelsfrei und für den ganzen Kosmos sichtbar, ich bin zu 100% unschuldig, Gott hat einen gewaltigen Fehler gemacht oder absichtlich ungerecht gehandelt, als er dieses Leid zuließ.
Mhm.
Ist das nicht der ultimative vergiftete Sieg? Wenn Hiob beweist, dass Gott im Unrecht ist, dann verliert Gott doch das Fundament seiner Göttlichkeit. Ein ungerechter Gott ist nicht mehr anbetungswürdig. Hiob würde das gesamte moralische Gefüge des Universums in die Luft jagen. Er kann diesen Prozess doch gar nicht gewinnen, ohne alles zu zerstören, woran er selbst glaubt.
Eine brillante und absolut entscheidende Beobachtung, die genau den Finger in die Wunde der alttestamentlichen Theologie legt. Dr. Walton analysiert dieses Dilemma sehr scharf.
Es gibt also keinen Ausweg.
Es ist für Hiob zutiefst kontraproduktiv, Gott einen Fehler nachweisen zu wollen. Das ist sozusagen die theologische Atombombe. Wenn Hiob mit seiner Strategie erfolgreich ist und sich vollständig rehabilitiert, dann impliziert das zwangsläufig, dass Gott ungerecht gehandelt hat.
Und wenn Gott ungerecht ist,
dann bricht Hiobs gesamte Weltanschauung zusammen wie ein Kartenhaus. Die Ironie ist erdrückend und genial konstruiert vom Autor des Buches. Hiob sucht mit jeder Faser seines Seins nach Gerechtigkeit in einem System, das er konzeptionell zerstören würde, wenn er tatsächlich Recht bekäme.
Wow.
Das zeigt uns, wie tief, wie ausweglos Hiob in diese theologische Sackgasse manövriert wurde. Es gibt keinen schmerzlosen Ausweg mehr.
Wahnsinn. Wir haben jetzt also diesen hebräischen Begriff Goel intensiv beleuchtet, den rechtlichen Verteidiger für die Familie. Und wir wissen, dass Hiob ihn mangels irdischer Alternativen im himmlischen Rat sucht. Wenn du das jetzt als Hörer so hörst, leuchtet in deinem Kopf wahrscheinlich sofort eine riesige rote Lampe auf.
Das vermute ich auch.
Ein himmlischer Fürsprecher, der als Erlöser auf die Erde herabkommt. Das ist doch der absolute klassische Blueprint für Jesus Christus. Bäm, Rätsel gelöst.
Es scheint so perfekt zu passen.
Aber genau das ist laut den Forschungen von Dr. Walton eines der hartnäckigsten und größten Missverständnisse der gesamten Religionsgeschichte. Warum funktioniert diese Gleichung nicht?
Es ist aus heutiger Sicht extrem leicht nachzuvollziehen, wie dieses Missverständnis überhaupt entstehen konnte und warum es sich so eisern hält. Wenn wir in modernen westlichen Bibelübersetzungen lesen, springt uns das Wort oft als der Erlöser mit großem E entgegen.
Ja, großgeschrieben sieht es total nach einem Titel für Jesus aus.
Für einen christlich geprägten Leser ist dieser Begriff untrennbar und exklusiv mit Jesus Christus verknüpft. Aber wir müssen hier linguistisch und historisch extrem präzise arbeiten, um zu verstehen, was passiert ist.
Was sagen die Originaltexte?
Erstens, das antike Hebräisch, in dem das Buch Hiob verfasst wurde, kennt schlichtweg keine Groß- und Kleinschreibung. Dass dort in deiner Bibel ein großes E steht, ist keine Vorgabe des Originaltextes, sondern eine gezielte theologische Interpretation der viel späteren Übersetzer.
Also haben die da was reingelesen?
Genau. Die Übersetzer der Vulgata und später Gelehrte wie Luther oder die Übersetzer der King James Bibel hatten ein klares theologisches Motiv. Sie wollten das Alte Testament rückwirkend christianisieren. Sie suchten überall nach prophetischen Hinweisen auf Jesus, um die Kontinuität der Bibel zu beweisen.
Okay.
Zweitens, und das ist fast noch wichtiger, keine einzige Stimme im gesamten Neuen Testament zieht jemals eine Verbindung zwischen Hiob 19 und Jesus.
Echt nicht?
Weder der Apostel Paulus, der ein echter Meister darin war, alttestamentliche Zitate auf Jesus umzudeuten, noch die Evangelisten erwähnen diesen Vers auch nur mit einer einzigen Silbe in diesem Kontext. Diese Brücke wurde erst Jahrhunderte später gebaut und durch Meisterwerke wie Händels Oratorium emotional in unser kulturelles Gedächtnis einbetoniert.
Hier wird es wirklich interessant. Das erklärt das Wie und das Warum der Übersetzer, also die historische Mechanik dahinter. Aber lass uns mal auf die inhaltliche, theologische Ebene gehen.
Gerne.
Selbst wenn wir die Übersetzungsgeschichte beiseite lassen, warum kann dieser Goel, den Hiob so verzweifelt fordert, rein inhaltlich gar nicht die Rolle von Jesus abbilden?
Um diese theologische Diskrepanz zu verstehen, müssen wir uns den fundamentalen Unterschied zwischen zwei Konzepten ansehen, die Dr. Walton im Englischen als Justification und Vindication bezeichnet.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Im Deutschen könnten wir das übersetzen mit Rechtfertigung durch Vergebung auf der einen Seite und Rehabilitation durch Freisprechung auf der anderen. Ein Goel im alten Israel schritt rechtlich ein, um ein Unrecht wieder gut zu machen, das einer Person angetan wurde. Seine Aufgabe war es, auf den Plan zu treten, die absolute Unschuld seines Mandanten zu beweisen und ihn vor der Gesellschaft zu rehabilitieren. Das ist Vindication. Er stellt die Ehre wieder her, weil keine Schuld vorliegt.
Lass uns das mal in unsere heutige Zeit holen und mit einem Bild greifbar machen, das die Absurdität verdeutlicht.
Ich bin gespannt.
Stell dir vor, du sitzt im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses. Die Staatsanwaltschaft wirft dir vor, die Zentralbank ausgeraubt zu haben. Die Medien haben dich vorverurteilt. Die Beweislast, manipulierte Videos, falsche Zeugen sieht eher drückend aus. Jeder, absolut jeder, hält dich für schuldig.
Eine schreckliche Situation.
Total. Aber du weißt in deinem tiefsten Inneren mit 100%iger Sicherheit, du warst zur Tatzeit nicht mal in der Stadt. Du bist absolut unschuldig. Du kratzt dein letztes Geld zusammen und heuerst den teuersten, brillantesten Top-Anwalt des Landes an deinen persönlichen Goel.
Deinen Retter in der Not.
Genau. Seine einzige, glasklare Aufgabe ist es, zu beweisen, dass du dieses Verbrechen nicht begangen hast. Du willst eine absolute, krachende Freisprechung. Du willst Rehabilitation in den Augen der Öffentlichkeit. Und jetzt stell dir vor, der große Tag der Gerichtsverhandlung ist da. Dein Top-Anwalt tritt vor den Richter, legt seine Akte auf den Tisch und sagt in den Saal: Eure Ehren, mein Mandant hat die Bank ausgeraubt, er ist vollumfänglich schuldig, aber er bereut seine Tat zutiefst und ich bitte dieses Gericht, ihm aus reiner Gnade heraus zu vergeben und die Strafe zu erlassen.
Oh mein Gott!
Du würdest als unschuldiger Mandant doch komplett ausflippen. Du würdest aufspringen und diesen Anwalt auf der Stelle feuern.
Exakt. Und diese brillante Analogie bringt uns genau zum Kern des theologischen Problems. Was du in deinem Beispiel mit dem gnädigen Anwalt beschreibst, ist Justification, die Rechtfertigung durch Vergebung. Jesus trat gemäß der orthodoxen christlichen Theologie in die Welt ein, um das Unrecht wieder gut zu machen, das Menschen begangen haben.
Er stirbt für die Schuldigen.
Genau, er übernimmt stellvertretend die Schuld und erwirkt Vergebung für tatsächliche, reale Verfehlungen. Aber Hiob ist in seiner tiefsten Seele davon überzeugt, dass er nichts, aber auch gar nichts, falsch gemacht hat, was dieses Ausmaß an Leid rechtfertigen würde.
Er braucht also keine Vergebung.
Er will absolut keine Vergebung. Er will keine himmlische Begnadigung für irgendwelche konstruierten Sünden, nur um seine grausamen Leiden im Nachhinein theologisch erklären zu können. Denn, und das ist der entscheidende Punkt in seiner Argumentation, sobald Hiob auch nur einen Millimeter nachgibt und sagt, okay, vielleicht habe ich doch gesündigt, vergib mir, hat er sein gesamtes Argument verloren.
Stimmt, dann hätten seine Freunde recht gehabt.
Er würde damit den Ankläger, den Satan, bestätigen. Er würde bestätigen, dass seine Freunde recht haben und dass sein Leid tatsächlich eine verdiente, gerechte Strafe ist. Das würde seine ganze Integrität zerstören.
Er will keine Begnadigung, er fordert eine Freisprechung. Er will, dass offiziell und kosmisch zu Protokoll gegeben wird, dass das, was ihm angetan wurde, ein eklatantes Unrecht ist.
So ist es.
Die Rolle, die Jesus in der christlichen Heilsgeschichte spielt, der Retter, der den Schuldigen die Sünden abnimmt, ist also in diesem spezifischen juristischen Kontext das absolute Gegenteil von dem, was Hiob verlangt. Hiob sagt nicht, rette mich von meinen Sünden, er schreit, rette mich vor diesen falschen Anschuldigungen, beweise meine Unschuld.
Genau so ist es. Dr. Walton betont sehr nachdrücklich, dass die Behauptung, Hiob sehne sich in diesem Moment nach dem neutestamentlichen Jesus, nicht nur Hiobs Situation verkennt, sondern die gesamte theologische Architektur des Buches verzerrt.
Das ergibt absolut Sinn, wenn man das so gegenüberstellt.
Hiob glaubt fest daran, dass sein Goel existiert, dass er jetzt in diesem Moment lebt und dass dieser rechtliche Vertreter aktiv werden muss. Der hebräische Urtext sagt wörtlich, dass dieser Goel am Ende auf dem Staub auftreten wird.
Auf dem Staub?
Und mit Staub meint Hiob keinen abstrakten Planeten Erde in der fernen Zukunft, sondern seinen ganz konkreten aktuellen Aufenthaltsort, den aschebedeckten Misthaufen, auf dem er gerade verrottet.
Wenn wir also akzeptieren, dass Hiob hier keinen Retter für die Ewigkeit sucht, der ihm die Sünden vergibt, sondern einen knallharten rechtlichen Anwalt für das Hier und Jetzt, wie zum Teufel verändert das unseren Blick auf den restlichen Teil dieses berühmten Verses?
Das ändert wirklich alles.
Hiob sagt ja weiter, nachdem meine Haut zerstört ist, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. Das klingt doch für jedes westliche Ohr auf den ersten, zweiten und dritten Blick total nach einer physischen Auferstehung nach dem Tod, oder nicht?
Natürlich tut es das, weil wir alle konditioniert sind, diesen Text rückwirkend durch die Linse des Neuen Testaments und der späteren Kirchengeschichte zu lesen. Aber Dr. Walton präsentiert uns in seinen Notizen drei Interpretationsansätze, wie dieser Vers in der modernen alttestamentlichen Wissenschaft verstanden wird. Und warum die erste direkt ausscheidet.
Okay, schieß los, was ist die erste?
Die erste Interpretation ist genau das, was du ansprichst. Die Erwartung einer körperlichen Auferstehung in der Endzeit. Das wissenschaftliche Problem dabei ist massiv. Es gibt in der Theologie des frühen Alten Testaments, in der Epoche, in der das Buch Hiob angesiedelt ist, schlichtweg keine entwickelte theologische Basis für diese Idee.
Daran haben die noch gar nicht geglaubt?
Nein. Die damalige Vorstellung vom Leben nach dem Tod war der Scheol, ein schattenhaftes, düsteres Unterweltdasein, in das alle Menschen gingen, egal ob gut oder böse. Von einer glorreichen, fleischlichen Auferstehung ging zu dieser Zeit niemand aus.
Okay, was ist die zweite Theorie?
Die zweite Interpretation geht in Richtung einer posthumen Rehabilitation. Das würde bedeuten, Hiob glaubt, dass zumindest sein Ruf nach seinem Tod wiederhergestellt wird. Er stirbt im Dreck, aber die Nachwelt wird erkennen, er war unschuldig. Die Geschichte wird ihm Recht geben.
Aber ganz ehrlich, was bringt ihm das? Ein sauber polierter Grabstein und ein guter Ruf in den Geschichtsbüchern ändern ja absolut nichts an der entsetzlichen Tatsache, dass er als verstoßener, von Schmerzen gequälter Mann im Dreck krepiert ist, während alle denken, er sei ein Sünder.
Das ist ein sehr valider Punkt.
Das befriedigt doch seinen Schrei nach Gerechtigkeit in keiner Weise.
Und genau deshalb neigen Wissenschaftler wie Dr. Walton stark zur dritten Interpretation. Hiob hofft auf eine Begnadigung oder besser gesagt eine Rehabilitation in allerletzter Minute. Noch vor seinem Tod.
Ah, okay.
Wir müssen uns den extrem drastischen, fast schon naturalistischen Kontext dieses Verses vor Augen führen. Wenn Hiob sagt, nachdem meine Haut zerstört ist, dann ist das keine luftige, poetische Metapher für das Sterben. Das ist grauenhafte, physische, fast medizinische Realität.
Das ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Er sitzt auf diesem Asche- und Misthaufen am Rand der Zivilisation. Sein Körper ist von schmerzhaften, nässenden Geschwüren bedeckt. Die Texte beschreiben detailliert, wie er buchstäblich mit einer rauen Tonscherbe auf seiner Haut herumkratzt und die kranke, eiternde Haut von seinem Körper schabt.
Mir läuft es wirklich eiskalt den Rücken herunter, wenn ich mir das bildlich vorstelle. Der Mann schält sich selbst bei lebendigem Leib.
Ja, es ist entsetzlich.
Das ist eine absolute Hyperbel, eine brutale Übertreibung seiner physischen Realität, um zu zeigen, wie unfassbar nah er am Abgrund steht. Er sagt damit quasi, selbst wenn ich nur noch aus Knochen bestehe und meine Haut komplett weg ist.
Exakt. Und wenn er dann anfügt, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen, dann drückt das seine letzte, verzweifelte, fast wahnsinnige Hoffnung aus. Wir müssen verstehen, was Gott sehen im altorientalischen Kontext überhaupt bedeutet.
Was heißt es denn?
Es bedeutet, das Angesicht des Königs zu sehen. Wer in Ungnade gefallen war, durfte das Gesicht des Herrschers nicht mehr sehen, er wurde aus dem Hofstaat verbannt. Wieder das Angesicht zu sehen, bedeutet die königliche Audienz. Es bedeutet, offiziell wieder in die Gunst aufgenommen zu werden.
Ah, das ist eine starke Metapher.
Hiob sagt also, selbst wenn ich mir die gesamte Haut heruntergeschabt habe und nur noch ein Hauch von Leben in mir steckt, erwarte ich, dass dieser Köel auftritt und sich die Dinge noch klären, bevor ich meinen letzten Atemzug tue. Ich will kein verstoßener Außenseiter mehr sein. Ich will nicht als Feind Gottes und als moralischer Abschaum der Gesellschaft sterben.
Also was bedeutet das nun alles? Das ist ja ein kompletter intellektueller Paradigmenwechsel. Wir haben diese Verse über Jahrhunderte in Kirchen und Kathedralen gesungen, als wären sie ein triumphales, weichgezeichnetes Versprechen für das Leben nach dem Tod, direkt verknüpft mit der Erlösungsgeschichte von Jesus.
So wurden wir geprägt, ja.
Aber wenn wir Waltons Notizen und den historischen Kontext ernst nehmen, blicken wir auf eine ungeschönte, brutale, blutende Realität. Das ist keine glänzende Theologie für eine besinnliche Sonntagsandacht. Das ist ein isolierter, von Schmerzen zerfressener Mann auf einem Müllberg. Ein Mann, den alle, die er jemals geliebt hat, verlassen haben und der nur einen einzigen brennenden Wunsch hat.
Die Wiederherstellung seiner Ehre.
Genau. Sein Name soll reingewaschen werden, solange er noch Augen im Kopf hat, um es zu sehen. Es geht ihm in diesem Moment nicht um seinen verlorenen Reichtum. Es geht nicht darum, seine Herden von Kamelen und seine Ländereien zurückzubekommen. Es geht ihm einzig und allein um die Beziehung zu seinem Schöpfer und um die Wiederherstellung der kosmischen Gerechtigkeit.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, offenbart sich erst die wahre theologische und philosophische Tiefe des Buches Hiob.
Und wie sieht dieses große Ganze aus?
Wenn wir dieses antike Buch zwingen, einfach nur eine verdeckte Prophezeiung über Jesus zu sein, berauben wir das Buch seiner eigenen, gewaltigen und immer noch hochaktuellen Botschaft. Versteh mich nicht falsch. Aus christlicher Sicht lösen der Tod und die Auferstehung Jesu das fundamentale Problem der menschlichen Sünde und der Trennung zwischen Mensch und Gott.
Klar.
Aber, und das ist für unser Verständnis der Weisheitsliteratur essentiell, sie beantworten nicht die harte, intellektuelle und emotionale Frage, die Hiob hier stellvertretend für die ganze Menschheit stellt.
Nämlich, warum das alles passiert.
Hiob fragt, warum gibt es so viel unverdientes Leid? Warum trifft es die Unschuldigen? Wie sollen wir über Gott denken, wenn in unserem Leben absolut alles schief geht? Wenn unser Körper versagt, unsere Kinder sterben und wir uns an keine Sünde erinnern können, die das auch nur ansatzweise rechtfertigen würde?
Das sind Fragen, die sich heute genauso stellen.
Absolut. Das Buch Hiob gibt uns keine einfachen Antworten. Es zwingt uns stattdessen, in der schmerzhaften Spannung dieser ungelösten Fragen stehen zu bleiben, anstatt vorschnell theologische Pflaster auf tiefe Wunden zu kleben.
Und genau an diesem Punkt möchte ich mich heute bei dir da draußen bedanken, dass du uns auf dieser tiefen, ehrlichen und manchmal auch unbequemen Analyse begleitet hast. Wir haben alte, liebgewonnene Bilder eingerissen, um die darunterliegende, schmerzhafte, aber eben auch viel authentischere Wahrheit freizulegen. Und zum Abschluss möchte ich dich, der du uns jetzt gerade zuhörst, mit einem völlig neuen, provokanten Gedanken allein lassen, über den du nachdenken kannst.
Ein sehr wichtiger Gedanke.
Wenn Hiobs tiefstes Bedürfnis auf diesem stinkenden Misthaufen gar nicht darin bestand, spirituell gerettet, korrigiert oder moralisch belehrt zu werden, wenn er einfach nur verzweifelt einen Ghoul brauchte, jemanden, der sich absolut bedingungslos auf seine Seite stellt, der sein unerträgliches Leid anerkennt und bestätigt. Du hast recht, das ist unfair, das Universum ist gerade grausam zu dir und du hast das nicht verdient. Wie verändert das eigentlich die Art und Weise, wie wir reagieren, wenn unsere eigenen Freunde oder Familie durch unerklärliches, brutales Leid gehen? Wenn eine Diagnose alles zerstört, wenn jemand stirbt, wenn ein Leben grundlos zerbricht? Versuchen wir dann, genau wie Hiobs Freunde, immer sofort theologische, philosophische oder gut gemeinte Erklärungen zu finden?
Das passiert leider sehr oft.
Kleben wir fromme Pflaster auf offene, blutende Wunden, weil wir selbst das Chaos und die Ungerechtigkeit nicht aushalten können? Oder haben wir vielleicht den Mut, auf unser eigenes arrogantes Bedürfnis nach schnellen Antworten zu verzichten und uns einfach schweigend zu ihnen auf den Misthaufen zu setzen? Danke für deine Zeit, deinen wachen Geist und dein Interesse an den tiefen Schichten der Literatur. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut und bewahre dir deine Neugier für die Texte unter der Oberfläche.